Mittlerweile redet nicht mehr Hiob, sondern Elihu. Der wird am Anfang nicht erwähnt. Ein sehr wahrscheinlicher Grund ist eben, dass er am Anfang nicht wichtig war dabei und deswegen halt erst später erwähnt wurde, als er dann mitunter als einer von der Gefolgschaft sich dann erst zu Wort meldet. Genau. Elihu sagt sich nun, okay, die Hiob, du darfst mir gerne nachfragen, aber Hiob fragt nicht nach. Hiob unterbricht auch nicht. Elihu ist tatsächlich der einzige von den Leuten, die gewissermaßen ununterbrochen reden dürfen. Einfach auch, weil Hiob und alle drei Freunde nichts mehr zu sagen haben. Und das Interessante ist, was Elihu Hiob jetzt alles sagt. Und das eine finde ich wirklich nochmal richtig krass, das hatten wir beim letzten Mal, dass Elihu Hiob tatsächlich sagt, wenn er sich zu Gott kehrt und so weiter, dann wird er wieder in seiner Jugend aufblühen. Etwas, das wir irgendwie bei uns im Westlichen gar nicht so sehr drin haben, aber es kommt in der Bibel vor. Es kommt an diversen Stellen vor, eben ganz prominent ist im Psalm 103, wenn es dann heißt, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wirst wieder jung wie ein Adler. Und man kann es auch bei anderen Männern Gottes entdecken. Also bei Hiob selber, wenn der dann halt dann seine Kinder ins dritte und vierte Glied sieht, als er dann halt wieder, als er dann wieder zu allem kommt, was er verloren hatte. Bei Abraham sieht man es, der eigentlich schon, im Römer 4 heißt es eben, Abrahams Leib war eigentlich schon erstorben. Mit 100. Aber dann hat Gott ihn wieder so zum Leben erweckt, dass nachdem Sarah dann 40 Jahre später, oder knapp 40 Jahre später stirbt und Isaak auch wieder geheiratet hat, dass Abraham selber heiratet und dann nochmal etliche Kinder zeugt. Oder Mose. Mose, der mit 120 an dem Tag, an dem er gestorben ist, eigentlich keine Alterserscheinungen hatte. Bei dem man hätte sagen können, der ist noch genauso jung und knackig, noch jünger und knackiger als manche andere. Und tatsächlich aus der modernen Zeit, mein eigener Opa, bei dem haben wir sagen können, als er 90 war, ja, er ist jetzt keine 80 mehr, aber trotzdem noch immer. Und meine Tante hatte meinen Opa gebracht zu einer goldenen Hochzeit von einem Paar, die meinen Opa getraut hatte. Als meine Tante dann von ihrer Bekannten wiederkam und meinen Opa abholen wollte, war der noch topfit. Die Braut, also die goldene Braut, war im Rollstuhl mit Atemgerät, sagte mal, ja, mein Mann, der ist schon unterwegs im Bett. Und mein Opa, der war noch topfit, hat sich mit den Leuten unterhalten, also bis ins hohe Alter tatsächlich noch eigentlich komplett jung. Als er 90 war und meine Tante in Tansania geheiratet hat, da hat er eigentlich auch die meiste Energie gehabt. Also es geht. Tatsächlich auch, also wirklich Beispiele in der und außerhalb der Bibel, es gibt Leute, die das tatsächlich drauf haben und die das auch in Anspruch nehmen. Das ist ja auch eine der Sachen, dass wir es gar nicht mit unbedingt in Anspruch nehmen, sondern wir denken zu alt in dem Fall und sagen dann, ja, jetzt muss das ja alles kommen, Altersgebrechen, und dann kommt es halt auch. So, jetzt kommt die zweite Rede Elihus, Kapitel 34. Und Elihu hob an und sprach: Höret ihr Weisen meine Rede, und ihr Verständigen merkt auf mich. Denn das Ohr prüft die Rede, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Lasst uns ein Urteil finden, dass wir miteinander erkennen, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht, doch Gott verweigert mir mein Recht. Ich soll lügen, obwohl ich Recht habe, und mich quält der Pfeil, der mich traf, obwohl ich doch ohne Schuld bin. Wo ist so ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser? Und auf dem Wege geht mit den Übeltätern und wandelt mit den gottlosen Leuten. Denn er hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er Gottes Wohlgefallen sucht. So. Also was sagt Elihu hier? Ganz viel natürlich wieder. Das eine ist erstmal ganz interessant, wie er sagt, das Ohr prüft die Rede, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Finde ich sehr toll, wie er das da miteinander in Verbindung bringt. Weil so sollte es eigentlich sein, so ist es aber oft nicht. Und es ist nicht, also zum einen kann es sein, dass es zum einen Ohr reingeht, zum anderen raus. wenn es sich um was Gutes handelt. Und gerade bei den nicht guten Sachen, da geht's rein und bleibt auch drin. Das haben wir gehabt bei Nehemia. Und darüber, da habe ich ziemlich lang ausgewalzt. Da ging es nämlich um die Tore und die Mauern. Was bei uns reinkommen darf und was bei uns nicht reinkommen darf. Die Mauern halten allgemein draußen und die Tore lassen halt rein und lassen raus. Und dann eben, was die einzelnen Tore bedeuten, eben das eine, also kriegt sich jetzt gerade aus dem Stegreif, das hätte ich auch nicht mehr alle hin, aber das eine Tor ist zum Beispiel das alte Tor, was damit zu tun hat, dass das alte und das neue sich trotzdem entsprechen. Also man soll nicht Neues einfach nur reinlassen, weil es neu ist, sondern es darf nur dann rein, wenn es von der gleichen Art ist wie das alte. Also, wenn ich in eine Vorratskammer halt nur Kartoffeln tue, dann kommt da jetzt auf einmal nicht Weizen rein, weil die Kartoffeln brauchen eine ganz andere Art der Lagerung als der Weizen. Sowas zum Beispiel. Dass ich prüfe, was kommt bei mir rein, eben zum Beispiel durchs Ohr. Und Elihu sagt, beim Essen machen wir es ja auch schon so. Wenn es nicht schmeckt, dann wird es nicht gegessen. Also es sei denn, Mutter sitzt noch am Tisch und sagt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Aber ansonsten, normalerweise, es schmeckt nicht, also kommt es nicht rein. Es ist dann nicht gut, zumindest nach dem eigenen Ermessen. Und warum sagt er das? Weil er möchte, lasst uns doch nochmal genau darauf gucken, was Hiob hier gesagt hat. Und dann fasst er Hiob zusammen, was Hiob eben tatsächlich sagt. Also ich bin gerecht, doch Gott verweigert mir mein Recht. So kommt es Hiob ja tatsächlich vor. Es ist ja nicht so, dass Hiob das einfach nur behauptet. Weil seine Freunde, also die anderen drei, die haben ihm ja gesagt, gib endlich zu, dass du gesündigt hast, weil dir deswegen ist dir halt das Unheil passiert. Und Hiob sagt, nein, das kann ich nicht, weil ich nichts Böses getan habe, für das mir das Unheil passiert wäre. Und darum ist es ja so hin und her gegangen. Und darum sagt Elihu jetzt, lasst uns doch mal gucken, was Hiob hier alles gesagt hat. Das ganz zum Schluss noch einmal, was Hiob sagen wollte oder gesagt hat, es nützt dem Menschen nichts, wenn er Gottes Wohlgefallen sucht. So scheint es halt oft. Hiob hatte seinerseits nicht die Psalmen. Da ist es nämlich auch tatsächlich, also kommen wir ja bald hin, aber schon mal ganz grob, Psalm 1 und Psalm 2 handeln davon, wie das Leben als Gott wohlgefälliger Mensch gelingt. Vor allem Psalm 1, Psalm 2 halt von dem her, dass die Heiden noch so toben können, wie sie wollen, Gott steht trotzdem auf der Seite der Frommen. Und dann kommen ständig Psalmen, in denen es heißt, warum geht es eigentlich den Gottlosen so gut? Und bis auf wenige Beispiele, ich glaube tatsächlich das einzige Beispiel ist Psalm 88, hören die Klagepsalmen immer mit einer positiven Note auf. Dass der Psalmbeter doch am Ende kapiert, nee, ich gehöre zu Gott und darum geht es mir dann am Ende gut. Darum werde ich am Ende sehen, dass er mir hilft. Die Psalmen hatte Hiob halt noch nicht. Und aus dem Grund steckt er drin in dem ersten Teil dieser Psalmen, warum geht's den Gottlosen so gut, aber den Frommen nicht. Und genau das ist eben das Problem. So, Vers 10. Darum hört mir zu, ihr weisen Männer. Also Faustregel, wenn das Wort darum da steht, nochmal nachgucken, wieso es darum steht. Also, weil er nun das alles aufgezählt hat, was Hiob sagt, dass es dem Gerechten eigentlich nichts nützt und dass Gott ungerecht ist und so weiter. Also darum hört mir zu, ihr weisen Männer. Es sei ferne, dass Gott sollte gottlos handeln und der Allmächtige ungerecht. Ja. Gott wird nicht ungerecht handeln. Und dann kommt eben diese Frage, warum stecke ich dann da unten im Tal? Das ist etwas, das natürlich Hiob und seine Freunde, die haben das noch nicht so gewusst. Wir haben das natürlich dadurch, dass wir das Buch Hiob haben, dass wir auch andere Sachen haben, zum Beispiel Daniel. Daniel hat gemerkt, okay, es sind laute Dinge dran und hat gefastet. Und nach 21 Tagen kam dann endlich ein Engel an und sagte, ich bin eigentlich schon am ersten Tag gesandt worden, aber der Fürst von Persien, also der Engelfürst von Persien, der hat mir widerstanden, bis Michael, der Fürst eures Volkes, kam und mir beigestanden hat. Jetzt kann ich dir endlich die Antwort geben. Und dann muss ich wieder zurück und weiterkämpfen. Das ist so eine der Sachen, warum wir denn mitunter so runter ins Tal kommen. Weil es Mächte und Gewalten gibt außerhalb von unserem Sichtbereich. Nicht außerhalb von unserem Machtbereich. Zumindest wenn wir uns richtig darüber informieren. Also Mächte und Gewalten außerhalb unseres Sichtbereiches, die geistlichen Mächte eben, die uns das Leben tatsächlich schwer machen können. Die dann mit allen möglichen Dingen ankommen und uns mit allen möglichen Dingen eben versuchen, das Leben zur Hölle zu machen. Und wenn ich dann nicht weiß, dass ich zum einen die Kraft Gottes in mir habe, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich schon mal ein Problem. Wenn ich dann aber auch nicht weiß, dass ich dem Feind mit einer ganz anderen Autorität gegenüberstehen kann, dann wird es auch nochmal kompliziert. Und das Problem ist, dann habe ich das meistens noch im Kopf, aber es ist noch nicht im Herzen angekommen. Also Autorität, ich bin nicht nur Kind Gottes, ich bin Sohn Gottes. Also auch alle Frauen sind Söhne Gottes, wenn sie an Jesus glauben. Gleichzeitig bin ich Braut Jesu. Also auch alle Männer sind Braut. Ich bin Knecht. Aber das hat jetzt in dem Fall gar nichts Schlechtes zu tun. Ich bin König. Dann wieder auf der anderen Seite. Es gibt noch ein paar andere Sachen dabei, aber genau, auf alle Fälle etliche Dinge. Immer aber in Verbindung zu Gott. Und dass ich mich von Gott her verstehe. Und diese einzelnen Aspekte, Sohn, Braut, Knecht, König und was sonst noch alles mit dabei, die haben ihre einzelnen Aspekte und es lohnt sich mal, wenigstens einen Aspekt zu studieren und das auf sich anzuwenden, zu sagen, okay, ich bin jetzt tatsächlich ein Sohn Gottes. Ich bin nicht der Sohn Gottes, der halt vor aller Zeit war, aber ich bin tatsächlich vor Gott genau wie Jesus. Was bedeutet das jetzt? Und das mehr und mehr durchkauen und dann habe ich die Chance, wenn mir der Teufel ankommt, dass ich ihm sofort entgegentrete mit dem Wort Gottes und ihm sage, halt, stopp, du hast hier keine Macht. Du hast hier keine Macht und keine Autorität. Wie wir aus der ersten Klage Hiobs wissen, ein ganz wichtiger Faktor, wie wir den Teufel einlassen, trotzdem ist, dass wir Angst haben und dass wir der Angst Raum geben. Also Sorge ist kleine Angst, Sorge ist das Gegenteil von Hoffnung. Angst ist das, was daraus wird und bei Hoffnung ist das, was daraus wird, der Glaube. Also Angst ist tatsächlich das für den Teufel, was der Glaube bei Gott bewirkt. Also Angst ist gewissermaßen Glaube an das Negative. Wenn ich es aber schaffe, mir bewusst zu sein, wer ich in Jesus bin und wer ich mit Jesus bin und dass ich durch den Heiligen Geist die Kraft habe, die Gott mir schenkt, dann kann ich dem Teufel widerstehen. Dann kommen trotzdem immer wieder Schicksalsschläge. Aber ich komme aus jedem siegreich heraus. Und dann muss ich tatsächlich nicht sagen, der Allmächtige handelt ungerecht, sondern dann weiß ich, nein, Gott handelt nicht ungerecht. Ganz im Gegenteil. Erstmal, wenn ich den Teufel einlasse, halt dadurch, dass ich ihm Autorität gebe, eben auch durch die Ohren und so weiter, also was die Tore und Mauern von Jerusalem sind, wenn ich ihn einlasse, dann erlaube ich es ja. Gott hat mir erlaubt, dass ich dem Teufel erlauben darf. Und darum handelt Gott nicht ungerecht, sondern Gott handelt im Maß der Regeln, wie er es aufgestellt hat. Dann darf ich trotzdem um Hilfe rufen und darf dann vorangehen und wissen, Gott schafft mir Recht. Darum hat Jesus das Gleichnis von der bittenden Witwe erzählt. Und das nicht, um uns zu sagen, Gott ist genauso ein ungerechter Richter, also bedräng ihn nur, sondern er hat gesagt, es ist genau anders. Gott ist kein ungerechter Richter, er ist ein gerechter Richter. Und du bist keine Witwe, du bist zum einen Kind Gottes und du bist zum anderen Braut Jesu. Das heißt, du hast einen Fürsprecher. Und wenn du Fürsprecher hast und einen gerechten Richter, wenn schon ein ungerechter Richter bei einer mittellosen Frau sich am Ende breitschlagen lässt, dann wird Gott das viel, viel mehr tun. Gott schafft Recht. Und Gott freut sich darüber, Recht zu schaffen. Also er ist nicht ungerecht. Gott handelt selber auch nicht gottlos. So, Vers 11, sondern er vergilt den Menschen, wie er verdient hat und trifft einen jeden nach seinem Tun. Der Vers klingt schön, solange man sich bewusst ist, Moment mal, ich bin ja ein Sünder. Dann möchte ich nicht, dass Gott mir gibt, was ich verdiene. Das ist schon mal der erste Schritt. Bei dem Schritt bleiben dann aber viele Christen stehen, selbst wenn sie sagen, ich gehöre ja zu Jesus, also bin ich ein begnadigter Sünder. Ich bin nicht nur ein begnadeter Sünder, sondern ich bin ein begnadigter Sünder. Aber dadurch, dass ich begnadigt bin, habe ich zwar irgendwie immer noch mein Fleisch, das sündigen will, aber ich bin gerecht vor Gott. Ich bin in Jesus jetzt die Gerechtigkeit Gottes selber. Und darum darf ich dann sagen, ich darf von Gott einfordern, was Jesus zusteht. Das ist auch etwas, da sträubt sich unser Fleisch dagegen, gerade eben bei den Christen, die dann eben schon sagen, nee, du bist doch ein Sünder, jetzt hör auf, von Gott hier alles Mögliche zu erwarten. Und Gott sagt, nein, 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 du kannst nur als Sünder nichts von mir erwarten, aber als Gerechter kannst du alles Gute von mir erwarten. Wieder etwas, bei dem wir ankommen müssen, dass wir gerecht denken. Dass wir schon, wir dürfen immer noch wissen, okay, ich bin ein Sünder, das heißt, wenn ich es irgendwie vermassle, dann weiß ich, Jesus ist für die Sünder gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen und alles Mögliche. Ich darf das immer noch wissen, also dass ich tatsächlich dann immer noch das Kreuz habe. Aber auf der anderen Seite darf ich ja wissen, ich habe das Kreuz eben auch im Rücken, nicht nur im Nacken, sondern auch im Rücken, das mich stärkt. Und das mir dann hilft, weil ich nun gerecht bin vor Gott. Und dass ich deswegen wissen darf, er gibt mir, was ich verdiene in Jesus. Und das ist mehr, als ich denke. Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Und an dem Punkt merkt man ganz eindeutig, dass Elihu hier nicht vom Gott des Islam spricht. Denn Allah, der hat die Freiheit zu tun und zu lassen, was er will. Allah kann lügen. Allah kann die Leute betrügen. Ganz besonderes, wichtiges Beispiel ist eben, die Muslime glauben ja nicht, dass Jesus gekreuzigt wurde. Warum? Weil sie sagen, ein Prophet Gottes kann doch nicht irgendwie einen schmachvollen Tod sterben. Ja, da haben sie sich nicht damit auseinandergesetzt, was mit ganz vielen anderen Propheten passiert ist. Und dann hat Mohammed dann gesagt, nein, 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 Allah ist der größte Betrüger von allen. Und er hat sie getäuscht und hat einen anderen ans Kreuz gehängt. Dass sie gedacht hatten, das sei Jesus. Und ich glaube, irgendwo anders wird dann gesagt, das war Judas, der dann am Kreuz hing, statt Jesus. Also, zum einen sagen die Muslime ganz eindeutig, Jesus ist nicht gestorben. Auch wenn es dann doch wieder andere Koranverse gibt, die das sagen, das ist noch was ganz anderes. Und dann aber auch, dass Allah selber ein Betrüger ist. Dass Allah eben selber das Recht beugt. Da merkt man, Elihu hat hier nichts mit Allah zu tun, sondern mit dem allmächtigen Gott. Mit dem wirklich allmächtigen Gott, mit dem Gott des Himmels und der Erde, mit dem Gott, der drei in eins ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Und wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt? Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Vielleicht kennt ihr das Thema, hier in der Bibel ist tatsächlich bei mir auch mit angemerkt, aus Psalm 104 ist es dann. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, erschrecken die Menschen und wenn er seinen Odem wegnimmt, werden wir wieder zu Staub. Mitunter vielleicht tatsächlich sogar sofort, aber ansonsten tatsächlich eben ein Mensch verstirbt, kommt unter die Erde und er wird zu Staub. Also, wenn halt kein Wasser mit dabei ist, dann ist tatsächlich, man kann er weggeweht werden von irgendeinem Wind. das wieder nochmal als Gegensatz. Gott ist der, der das Leben gibt. Und der Mensch ist derjenige, der das Leben nur empfangen kann. Und dann ist halt die Frage, wie stehe ich Gott gegenüber? Und zu Hiobs Zeiten war das halt noch nicht ganz so klar, wie das dann zu Moses Zeiten wurde. Oder erstmal Abraham und dann zu Mose. Und dann eigentlich nochmal bei David nochmal verstärkt und dann aber heute bei uns. Wir haben die gewissermaßen höchste Stufe der Heiligkeit und der Gerechtigkeit. Und das nicht, dass der eine auf einer höheren Stufe wäre als der andere. Es ist nur, dass der eine vielleicht mehr erkannt hat schon von dem als der andere. Aber ansonsten, wir stehen alle auf der gleichen Stufe, bloß viele handeln nicht so, weil sie es noch nicht kapiert haben. Und kapieren tatsächlich auch wieder nicht im Kopf, sondern im Herzen. Hast du nun Verstand, so höre das und merke auf die Stimme meiner Reden. Kann denn regieren, wer das Recht hasset? Oder willst du den verdammen, der gerecht und allmächtig ist, der zum König sagt, du heilloser Mann, und zu den Fürsten, ihr Gottlosen, der nicht ansieht die Person der Fürsten und achtet den Vornehmen nicht mehr als den Armen, denn sie alle sind seiner Hände Werk. Also, habt nun Verstand, heißt tatsächlich jetzt, denkt doch mal mit. Als Christ müssen wir nicht den Verstand an der Kirchentür abgeben. Das Wichtige ist nur, dass wir uns nicht im Endeffekt auf unseren Verstand verlassen. Also verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Heißt nicht, denk überhaupt nicht mehr nach, sondern es heißt eher, gedenke an ihn in all seinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also, dass ich sage, deine Wege sind mir zu hoch, zumindest an manchen Stellen. Aber ich vertraue drauf und ich baue drauf, dass du mich jetzt führst, wenn ich deiner gedenke in allen Wegen. Ganz gleich, was ich mache, ob ich auf der Arbeit bin, ob ich einfach nur Freizeit habe, ob ich eine Familie was machen muss, ob ich in der Gemeinde oder was auch immer. Seiner gedenken und dann merke ich, er führt. Auch wenn seine Wege manchmal etwas abstrus sind. Aber das macht ja nichts. Das hat sogar den Vorteil, dass ich ihm dann sogar noch mehr Vertrauen lernen muss. Und jetzt bringt Elihu hier den Allmächtigen nochmal an und den König, den Fürsten. Gott sieht König und Fürsten genauso wenig an wie den Armen, beziehungsweise er sieht sie genau gleich an. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Gibt ein Büchlein, im Moment, die Einladung. Da wird jemand eingeladen von Jesus zu einem Abendessen und eigentlich kapiert er erst ganz am Ende, dass er wirklich mit Jesus da sitzt. Er denkt die ganze Zeit, er wollte ihn jemand veralbern. Und an einer Stelle nimmt Jesus eine Visitenkarte, macht eine lange Linie drauf und sagt dann, okay, wer ist der schlimmste Mensch? Ja, Hitler, okay, steht hier unten. Wer ist wohl der beste Mensch? Ja, sagen wir mal Mutter Teresa, gut, haben wir hier oben. Und dann, aha, das ist also Gottes Maßstab? Nein, das ist er nicht. Das Ding müssten wir jetzt neben das Empire State Building stellen. Kann ja auch alle möglichen anderen Sachen nehmen. Hier bei uns in der Ecke halt einfach den Mühlacker Wasserturm daneben stellen und dann stellt man fest, oh, da ist doch ein bisschen anderer Maßstab. Und ganz gleich, also bei uns ist dieser Unterschied riesig, aber bei Gott klein. Und darum ist das ist aber auch das Schöne zu wissen, vor Gott sind alle Menschen gleich und darum ist es kein Unterschied. Anfang des Römerbriefs, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Später, es ist kein Unterschied, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und gerettet, das heißt tatsächlich auch, dem wird geholfen, ganz gleich in welcher Situation. Da kann man noch so fromm sein, wenn man sich nicht auf den Namen Gottes beruft, dann wird er dem geholfen, der gottloses Leben geführt hat, aber dann sagt, ich brauche dich, hilf mir, einfach um deiner selbst willen. Dann wird Gott dem eher helfen als dem Frommen. Plötzlich müssen die Menschen sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen. Die Mächtigen werden weggenommen ohne Menschenhand. Also eben auch, ne? Man stirbt plötzlich. Und selbst die Mächtigsten dieser Welt sterben irgendwann. Denn seine Augen sehen auf eines jeden Weg und er schaut auf alle ihre Schritte. Es gibt keine Finsternis und kein Dunkel, wo sich verbergen könnten die Übeltäter. Psalm 139, da sagt David das. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ging ans äußerste Meer, deine Hand wäre doch dort bei mir und deine Rechte würde mich halten. Für David ist es ein, ich komme nicht los von dir und das ist schön. Für den Gottlosen ist es, ich werde Gott nicht los und das macht mich wahnsinnig. Keiner wird Gott los, selbst der Gottlose nicht, weil Gott ihm immer hinterher ist. Und er kann sich nirgendwo verbergen. In Johannes heißt es, in Kapitel 3, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das sagt Johannes dann auch als Grund, warum so viele Menschen an Jesus nicht glauben. Weil wir lieben die Finsternis mehr, weil im Dunkeln ist gut munkeln. Im Dunkeln kann ich alles Mögliche machen und keiner sieht mich. Das Problem ist halt, was Elihu ja schon sagt, Gott sieht ins Dunkel hinein. Übrigens auch nochmal, ganz eindeutig, das ist dann nicht Allah. Weil viele Muslime sagen sich, okay, Allah hat zwar alles irgendwie vorherbestimmt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also es gibt manche Muslime, die sind halt ganz strikt und sagen, dürfen auch nicht rauchen, und sagen, wenn ich jetzt rauche, kann ich das aber im Dunkeln machen, das sieht Allah ja nicht. Ist ja übrigens auch die Maulbronner Art gewesen, wie es mir zu den Maultaschen kam. Sieht Gott ja nicht, wenn es da im Teig drin ist. Genau, aber wir können ihm doch nichts verbergen, nicht mal in den Maultäschle. Er urteilt sie ab wie die Gottlosen an einem Ort, wo viele sie sehen. Und wie sie von ihm gewichen sind und verstanden keinen seiner Wege, sodass das Schreien der Armen vor ihn kommen musste und er das Schreien der Elenden hörte. Also, die Gottlosen, das ist interessant, das Wort für Gottlose im Hebräischen bedeutet in seiner Ursprungsform tatsächlich derjenige, der vom Weg abweicht. Während der Gerechte der ist, der auf dem Weg ist. Also, ganz interessant, schon mal das mit zusammen. Und dann, wenn man das dann eben auch noch dann zusammennimmt mit Jesu Aussage, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also, der Gottlose ist der, der den Weg Gottes verwirft. Und hier ist tatsächlich auch, der den Weg nicht versteht oder nicht kennt. Moment, ich muss gerade wieder gucken, wo haben wir? Da. Er hat keinen seiner Wege verstanden. Und das ist ganz typisch, Mensch, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Habe ich oft gehabt, in den letzten Jahren auch in der Gemeinde, in manchen Leitungskreissitzungen, so, verstehe ich nicht, lassen wir. Da habe ich mir auch gedacht, gut, dann lassen wir es halt, wenn ihr nicht wollt. Ich habe keine Lust mit zu diskutieren und so weiter. Aber die Wege sind wichtig. Und die Wege zu kennen, ist eine besondere Ehre. Mose hat die Wege Gottes wissen dürfen. Und die Israeliten haben nur das Tun Gottes mitbekommen. Also Mose hat gewusst, wie kommen wir von A nach B. Und die Israeliten haben nur gesehen, aha, das tut Gott. Mose hat beides gesehen. Mose hat gesehen, wie kommen wir von A nach B und er hat das Tun gesehen. Und die Israeliten wollten aber nur das Tun sehen. Und das zeigt sich alles, wenn man die Wege Gottes verwirft, zeigt sich dann außen auch darin, wie man mit den Armen umgeht. Das ist ganz interessant, wenn die Brücke nach oben nicht stimmt, dann stimmt auch die andere Brücke nicht. Wenn die Liebe zu Gott nicht stimmt, dann stimmt die Liebe zum Nächsten auch nicht, weil Jesus sagte, daran hängt das Gesetz an die Propheten. Wenn er sich aber ruhig hält, wer will ihn verdammen? Und wenn er das Antlitz verbirgt, wer kann ihn schauen unter allen Völkern und Leuten? Also, wenn Gott sich ruhig verhält. Einem Menschen könnte man das immer noch eher vorwerfen, aber Gott steht über den Dingen. Und tatsächlich, ich kann von Gott nicht erzwingen, dass er redet. Selbst wenn ich Bibel lese, kann ich nicht erzwingen, dass Gott dadurch zu mir redet. Denn manchmal ist es tatsächlich so, ich lese das und es kommt bei mir nichts an. Beim Verstand allerdings. Das Gute ist, Ich darf wissen, dass beim Bibellesen mein Geist immer noch genährt wird. Das, was Jesus in mir zum neuen Leben erweckt hat, mein Geist, der mit Gott in enger Verbindung ist, der wird trotzdem noch genährt. Der bekommt was mit. Und selbst wenn es für mich in Leib und Seele so scheint, als würde Gott schweigen, redet er trotzdem. Bloß habe ich halt nicht immer die Ahnung davon. Und darum kann man halt Gott dafür nicht verdammen, wenn er dann halt mal nicht redet, weil er kann halt das machen, wie er möchte. Und es ist dann fast eher noch eine Verdammnis über mich. So lässt er denn nicht einen Gottlosen regieren, der ein Fallstrick ist für das Volk. Ja, über den Vers könnte man jetzt viel streiten. Andererseits ist tatsächlich sogar Jesus als Fallstrick geworden für sein Volk. Das liest man dann in Jesaja 8 zum Beispiel. Und auch noch ein bisschen später, Petrus nimmt das wieder auf. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo es dann nochmal vorkommt. Deswegen kann ich gerade nicht sagen, dass Jesus aber tatsächlich zum Fallstrick für sein Volk geworden ist. Nicht, weil er ein schlechter Regent gewesen wäre, sondern weil das Volk sich nicht richtig benommen hat. Also es gibt trotzdem tatsächlich auch in der Bibel Könige, die das Volk ins Verderben geführt haben. Ganz krass ist König Manasse. Aber auf der anderen Seite, irgendwie, so sagt es Elihu, er lässt nicht einen Gottlosen regieren, der ein Fallstrick ist für das Volk. Das Einzige, was man jetzt da nehmen könnte, wäre, dass das Volk in diesem Falle das Volk Gottes ist. Auch wenn ein gottloser Regent den Christen selber auch alles verblenden kann, er wird ihnen nicht so zum Fallstrick, dass sie am Ende tatsächlich komplett umfallen. Also, das hat mein Opa auch erzählt, er war zwar eigentlich schon von Anfang an auf der Seite der bekennenden Kirche, aber selbst die bekennende Kirche hat noch nicht kapiert, wie das mit Hitler eigentlich war. Also die deutschen Christen sind von Anfang an in die Richtung marschiert, aber selbst die bekennende Kirche hat erstmal noch richtig schön alles gut mitgemacht, bis sie dann irgendwann kapiert haben, was mit Hitler eigentlich auf sich hat. Und dann muss man sehen, okay, für manche ist es dann schon ganz zum Fallstrick geworden, aber für andere, die sich eben wirklich zu Gott halten, die sein Volk sind, für die wird es nicht zum Fallstrick. Dass man immer wieder sieht, ganz besonderes Beispiel ist das, was Habakuk sehen muss eigentlich sogar. Er beschwert sich darüber, dass es halt alles so gottlos ist und dass anscheinend doch die Regenten dem Volk zum Fallstrick werden. Und dann lässt Gott ihn sehen, die Chaldäer kommen, also Babylonier. Habakuk schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und Gott sagt ihm am Ende dann, oder mittendrin halt dann diesen berühmten Vers, der Gerechte wird durch, in dem Fall tatsächlich, seinen Glauben leben. Ja, es wird manchen Leuten zum Fallstrick, aber diejenigen, die durch den Glauben zu Gott gehören, denen wird es nicht zum Fallstrick. Wenigstens nicht so, dass sie nicht am Ende, dass sie am Ende doch bei Jesus ankommen. Genau. Vers 31 sind wir. Wenn einer zu Gott sagt, ich hab's getragen, ich will kein Unrecht mehr tun. Und hier ist nochmal eine nette Fußnote. Man kann es auch übersetzen mit, ich habe gebüßt. Also dieses Tragen, Buße getan. Ich habe gesagt, okay, jetzt habe ich dafür Buße getan, jetzt habe ich das halt ertragen. Und jetzt will ich kein Unrecht mehr tun. Was ich nicht sehe, das lehre du mich. Und was ich Unrecht gehandelt, ich will's nicht mehr tun. Das ist ein wunderbares Gebet tatsächlich. Also Buße getan heißt, du hast recht, Gott. Buße heißt nicht, wie wir das im westlichen Bereich zumindest auch oft haben, einfach nur dieses in Sack und Asche rumlaufen und zu sagen, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Buße bedeutet, ich ändere mein Denken gegenüber dem, was Gott mir sagt. Das ist das, was Paulus im Römerbrief schreibt, Kapitel 12, wenn er dann sagt, erneuert euer Denken. Das ist Buße im neutestamentlichen Sinn. Ich denke nun nicht mehr von mir als einfach nur Knecht der Sünde, sondern selbst wenn ich von mir noch weiter als Knecht denke, ich bin jetzt Knecht Christi Jesu. Ich denke von mir nicht mehr als Waisenkind, ich denke von mir als, na, Moment, ich komme gleich wieder drauf, als Sohn Gottes. Ich denke von mir nicht als Witwe, die keinen Fürsprecher hat, sondern ich denke von mir als Braut Christi. Ich denke von mir nicht einfach nur als Bettler, natürlich ein Bettler, der von Gott beschenkt werden kann, aber ich darf von mir denken als König, der austeilen darf. Und das ist das, lehre du mich da, wo ich falsch denke. Und wir haben viel falsches Denken. Das liegt einfach daran, dass wir halt jetzt auch, also allein schon 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben, mit ganz vielen bescheuerten Dingen dabei. Und ganz oft auch selber, weil wir nicht in das Wort Gottes gehen. Und nicht sagen, okay, wie wende ich das jetzt auf mich an? Was bedeutet das für mich? Anwenden heißt zum einen, dass ich das über mir ausspreche, eben zum Beispiel, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich bin jetzt gerecht vor Gott, dass ich das einfach immer wieder über mir ausspreche. Oder auch, dass ich es über anderen ausspreche. Also, wenn ein Kind sich nicht gut benommen hat, dann zu sagen, zwar zum einen schon zu sagen, du brauchst Jesus, aber zum anderen dann, du bist doch Gottes Gerechtigkeit. Und dann kann man daraus nämlich das Zweite vom Anwenden hernehmen, jetzt verhalte dich doch entsprechend. Also, das ist was ganz anderes, als wenn man das Kind nur zum Beispiel beschimpft mit du nichts nutzt, sondern zu sagen, guck mal, du bist doch dadurch, dass du zu Jesus gehörst, ein ganz anderer Mensch. Jetzt darfst du dich auch anders benehmen. Das heißt nicht, dass das Kind nicht trotzdem eine Strafe kriegt und auch der Mensch nicht unbedingt, also allgemein, aber dieses, was ich nicht sehe, das lehre du mich. Ganz tolles Gebet. Also wenn ihr einen Bibelvers mitnehmen wollt, Hiob 34, 32, dann kann man einfach nur den ersten Teil nehmen, was ich nicht sehe, das lehre du mich. Und den Vers dann jedes Mal vorm Bibellesen, vor einer Predigt oder was auch immer, sich einmal als Gebet sprechen. Und dann davon ausgehen, dass er das auch tun wird. Soll er dann deinem Sinn vergelten, weil du widerrufen hast? Denn du hast ja zu wählen und nicht ich. Und was du erkannt hast, sag an. Verständige Leute werden zu mir sagen, und ein weiser Mann, der mir zuhört, Hiob redet mit Unverstand und seine Worte sind nicht klug. Ja, viele Leute, die um Hiob herum waren, haben das gedacht. Hiob weiß nicht, wovon er redet, der schwätzt da einfach leere Worte. Und dann ist tatsächlich eben wichtig, okay, hineingraben, was ist da drin? Und wir haben gesehen, also sowohl bei den Freunden war viel Wahres dabei, bei Hiob war auch viel Wahres dabei. Und dann muss man halt graben und gucken, okay, wie sieht das im Licht der Bibel aus, vor allem im Licht des Kreuzes und der Auferstehung Jesu. O Hiob sollte bis zum Äußersten geprüft werden, weil er Antworten gibt wie freche Sünder. Denn zu seiner Sünde fügt er noch Frevel hinzu. Er treibt Spott über uns und macht viele Worte wie der Gott. Was aber aus Hiobs Sicht, also ich bin ja tatsächlich ein bisschen Advokat für Hiob, was aus Hiobs Sicht ja auch wirklich Sinn ergibt, weil er wirklich nicht weiß, was er Schlimmes getan hat. Und was ihm seine Freunde eben dann vorwerfen, du musst was Schlimmes getan haben, aber Hiob hat ja nichts Schlimmes getan. Also diese richtig große Diskrepanz. Und dann ist aber tatsächlich das, worüber Hiob selber tatsächlich dann auch Buße tut, was er halt alles gegen Gott gesagt hat. Das kommt tatsächlich später noch. So. Mit den 35 kriegen wir noch hin. Haben wir heute zwei Reden, Elihus. Und Elihu hob an und sprach, hältst du das für recht und nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott, dass du sprichst, was nützt sie mir, was habe ich davon, dass ich nicht sündige? Also, meine Gerechtigkeit vor Gott ist halt bei Hiob, was nützt es mir? Und eigentlich, wir dürfen tatsächlich das auch fragen. Also von dem her, was nützt mir meine Gerechtigkeit? Einmal meine eigene Gerechtigkeit. Jesaja sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen. Dann aber zu sagen, wenn meine Gerechtigkeit die Gerechtigkeit Jesu ist, was nützt es mir? Oh ja, sehr viel. Erstmal ultimativ, ich komme nicht in die Hölle. Und dann aber alles, was Gott hier auf Erden den Gerechten versprochen hat. Dieses Leben, das vom Geist Jesu erfüllt ist, das Leben, das von Sieg zu Sieg geht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Problem ist bloß, also gerade dieser schöne Satz, Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gab es einen amerikanischen Prediger, hat halt dann gesagt, from glory to glory, but there's hell in the whole room. Also wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bloß ist die Hölle im Flur. Also tatsächlich dann immer wieder durch Anfechtungen hindurch, aber dann wieder zur nächsten Herrlichkeit. Und dann zur nächsten Herrlichkeit wieder durch die Anfechtung durch. Aber das zu wissen, als Gerechter gehe ich ja nur durch. Ich bleibe ja nicht drin. Das Einzige, wo ich bleiben darf, ist die Herrlichkeit. Wenn ich sage, nee, ich gehe gern noch weiter, dann gehe ich zwar noch mal wieder erstmal durchs Tal, aber ich gehe weiter. Also, was nützt es mir? Darf ich tatsächlich fragen? Aber wenn ich das von meiner eigenen Gerechtigkeit her frage, die ich halt aus mir selber habe, dann nützt die mir gar nichts. Und wenn ich mir nur was drauf einbilde, nützt es mir auch nichts. Und darum sagt Elihu jetzt, ich will dir antworten, ein Wort und deinen Freunden mit dir. Also den drei anderen. Schau gen Himmel und sieh. Und schau die Wolken an, hoch über dir. Sündigst du, was kannst du ihm schaden? Und wenn deine Missetaten viel sind, was kannst du ihm tun? Hier ist jetzt noch dieses Bild, Gott ist oben im Himmel. Und dann, also, ne, was kannst du Gott schon antun damit? Naja, das eine ist, was ich ihm tatsächlich selber damit antue, ist, dass ich ihm keine Ehre mache. Und das verletzt ihn dann gewissermaßen schon, es verletzt seine Ehre. Jetzt dürfen wir das mal sehen, als neutestamentliche Menschen. Einmal den Vers. Sündigst du, was kannst du ihm schaden? Und wenn deine Missetaten viel sind, was kannst du ihm tun? Guckt euch an, was es mit Jesus gemacht hat. Was meine Sünde allein gemacht hat. Meine Sünde war genug, dass der Sohn Gottes ans Kreuz gehen musste. Alles, was ich gemacht habe und was ich auch noch machen werde, all das hat Jesus die Schmerzen, die Gottesferne vor allem bereitet. Den Spott und Hohn und was sonst noch alles mit dabei war. Ich kann den Vers tatsächlich nehmen und sagen, was kann es ihm schaden? Ich habe das, was im Kreuz passiert ist. Was kann meine Sünden, meine Missetat ihm tun? Dass er ans Kreuz musste. Dass er von Gott getrennt war. Also, was die damals sich vielleicht noch sehen konnten, ach Gott ist da oben im Himmel, den betrifft das gar nicht. Gott ist runtergekommen und es betrifft ihn sehr wohl. Wenn du gerecht wärst, wie kannst du ihm geben, was kannst du ihm geben oder was wird er von deinen Händen nehmen? Genau, das ist eben dieses, obwohl ich die Gerechtigkeit Gottes bin, habe ich nichts aus mir selber heraus, was ich Gott geben kann. Wie es im schönen Lied heißt, Stein, auf den ich schaue, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das Einzige, was ich zu bringen habe, ist das, was Jesus durch mich tut. Und dafür kriege ich am Ende Lohn. Also, Lohndenken ist erstmal nicht richtig, wenn wir von der Gnade ausgehen. Lohndenken ist doch richtig, wenn wir die Gnade konsequent zu Ende denken, nämlich Jesus in mir tut Gottes Werk und Gott belohnt nicht Jesus, sondern mich dafür. Das ist die Gnade. Das ist das, was ich dann, weil ich gerecht bin in Jesus, aus Gottes Hand nehmen kann. Nur einem Menschen wie dir kann deine Bosheit etwas tun, ein Menschenkind deine Gerechtigkeit. Also, das ist tatsächlich, also jeder stirbt für seine eigene Sünde und seine eigene Gerechtigkeit hilft nur jedem Einzelnen. Stimmt bei den normalen Menschen. Bei Jesus, der wahre Mensch ist und wahrer Gott, da gilt tatsächlich, also wirklich nur aus dieser Union, dass seine Gerechtigkeit auch mir hilft. Darum war es wichtig, dass Jesus wahr Mensch ist und wahrer Gott. Und er als Mensch und Gott am Kreuz hing. Man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft um Hilfe vor dem Arm der Großen, aber man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht, der uns klüger macht als die Tiere auf Erden und weiser als die Vögel unter dem Himmel. Das ist tatsächlich, also das... das beschreibt auch unsere Welt heute. Also man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft um Hilfe vor dem Arm der Großen. Das ist nichts anderes, als was passiert, wenn wir Radio hören, wenn wir Zeitung lesen, wenn wir Nachrichten gucken und wenn wir Klatsch und Tratsch uns anhören. Gibt bestimmt noch andere Sachen, aber genau, weil ich so, ne? Alles, was die Welt zu bieten hat, ist genau das. Man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft um Hilfe vor dem Gewalt der Großen. Und dann das Gleiche gilt aber auch, und man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Nämlich ganz oft, darum ist, also Nachrichten gucken und so weiter, ist per se erstmal ganz neutral und ist nichts Schlechtes. Aber, weil so oft das nicht passiert, dass ich nicht sage, und Gott wirkt trotzdem im Hintergrund. Jesus sitzt trotzdem auf dem Thron. Und wenn ich sehe, dass die Welt Richtung Chaos steuert, dann weiß ich doch, ja, am Ende der Zeit soll es doch so sein. Die Bibel sagt es doch. Am Ende steuern wir aufs Chaos zu. Und ob vielleicht doch noch einmal die Kurve kommt durch eine Erweckung und dann erst wieder ins Chaos geht. Oder ob es direkt ins Chaos geht und dann Jesus wiederkommt. Jesus sitzt auf dem Thron und darum darf ich ihm schon Lobgesänge singen, mitten in der Nacht. Nacht bedeutet nicht nur die Zeit, wo es dunkel ist draußen, sondern Nacht bedeutet auch das, wo es mir selber schlecht geht. Dass ich ihm Lobgesänge singe. Manchmal kann ich nicht singen und dann hilft es manchmal tatsächlich einfach bloß, die Psalmen sich aufzusagen. Und sich selber anzuspornen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts lieb und mein Gott ist. Oder lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann komme ich schon wieder ins Loben hinein. Der uns klüger macht als die Tiere auf Erden und weiser als die Vögel unter dem Himmel. Ja, also viele Tiere haben auch einen Intellekt, aber der Mensch ist doch eigentlich klüger. Nur da, wo er sich nicht auf Gott verlässt, da ist er mitunter dümmer als die Tiere. Denn Jesaja sagt, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber mein Volk Israel versteht es nicht. Und Ochs und Esel sind halt dadurch also an die Krippe gekommen zum einen, aber zum anderen, das ist halt kein schönes Kompliment, wenn man dann sagt, du bist dümmer als ein Ochse und ein Esel. Für einen Ochs und Esel, das ist auch kein schönes Kompliment, weil die wissen immerhin, wo sie hingehören. Da schreien sie über den Hochmut der Bösen, doch er hört sie nicht. Also das, wo wir nur auf das Böse sehen, nur die Nachrichten und immer nur sehen, was da Schlimmes passiert und dann uns selbst mit anstecken lassen, dass wir auch nur Zeter und Mordio schreien und so weiter und nicht sagen, aber Gott lenkt doch alles, selbst wenn es nicht so aussieht. Selbst wenn Gottlose in diversen Regierungen sind, also ne, die Muslime, alles Gottlose, die Kommunisten in China, lauter Gottlose und dann manche, die halt zumindest vom Namen her Christen sind, ob sie gottlos sind oder nicht, das kann ich dann nicht genauer sagen, aber zumindest haben sie den Christen im Namen. Gott lenkt die Weltgeschicke und darauf darf ich hoffen, daran darf ich festhalten. Und selbst wenn die Regierungen der Welt die Menschheit in den Ruin treiben, darf ich doch wissen, ich habe Gott auf meiner Seite, der mich versorgt. Aber das muss ich mir bewusst sein. Und dass ich nicht dann in dem Hochmut über den Hochmut schreie, aber selber so hochmütig bin, dass ich denke, dass ich gar nicht an Gott vorher gedacht habe, sondern dass ich eigentlich die ganze Zeit schon wissen darf, aber Jesus ist auf dem Thron, Halleluja. Eigentlich sollte mir die Viertelstunde Tagesschau sollte mich anspornen, dass ich im Nachhinein mindestens genauso lange, wenn ich noch länger Lobgesänge darüber singe, dass Gott trotzdem handelt und Gott trotzdem auf dem Thron sitzt. Und dann stört mich die Ungerechtigkeit gar nicht mehr. Also sie stört mich vielleicht doch noch irgendwie, aber nicht mehr so, dass ich darüber anfangen muss zu schreien. Denn Gott wird Nichtiges nicht erhören und der Allmächtige wird es nicht ansehen. Was heißt Nichtiges? Nichtiges bedeutet, da wo ich mich nicht auf ihn verlassen habe. Wo ich mich nicht auf ihn stütze, das ist alles Nichtiges. Und dann brauche ich auch nicht zu ihm schreien. Wenn ich aber sage, ich weiß, um deiner selbst willen rettest du Leute, dass dieses seinen Namen anrufen, sich auf seinen Namen berufen, dann rettet er. Das ist nämlich nicht nichtsies, auch wenn es für mich manchmal so aussieht. Nun gar, wenn du sprichst, du könntest ihn nicht sehen, der Rechtsstreit liegt für ihm vor, harre nur seiner. Aber nun, da sein Zorn nicht heimsucht und er nicht um Frevel nicht sich viel kümmert, sperrt Hiob seinen Mund auf um nichts und hält stolze Reden mit Unverstand. Also, ein bisschen redet sich Elihu jetzt auch in Rage. Muss man schon sagen. Dass er Hiob jetzt alles Mögliche vorwerfen will und er sagt eben auch, Hiob, du hast keine Ahnung und du wirfst Gott hier alles das Mögliche vor, lass es doch einfach. Das ist das Wichtige dabei. Dass ich gar nicht unbedingt sage, Herr, warum tust du nichts, sondern dass ich tatsächlich sage, danke, dass du etwas tust. Ich habe keine Ahnung was, aber du tust es. Und aufgrund deines Wortes und der Autorität, die ich habe als dein Kind zum Beispiel, darf ich auch davon ausgehen, dass du mich versorgst mit allem, was ich brauche. Selbst wenn die Welt in die Ungerechtigkeit hineinrutscht. Selbst wenn ich gerade durch die Hölle gehe, ich weiß, dass ich am Ende doch wieder in der Herrlichkeit ankomme. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, dass dich das alles doch irgendwie betrifft, dass du uns hörst, dass du uns siehst, dass du uns versorgst und dass wir wissen dürfen, du bist gerecht in dem, was du tust und uns auch gegenüber gerecht, denen du deine Gerechtigkeit gegeben hast. Hilf du uns, dass es in unser Herz rutscht und dass wir uns entsprechend verhalten dürfen. Amen.